So, da herzlich willkommen zurück in unserer Sendung Legendär und Ehr. Wir haben bis jetzt, sind wir ungefähr bei der Matura, sind wir stehen geblieben, chronologisch. Und es hat natürlich die Schule mit der Matura dann ein Ende, aber hat auch die Akademie ein Ende, Philipp. Wann ist ein Spieler draußen aus der Akademie und wie geht es dann weiter?
Der Übergang zu den Amateuren ist ja grundsätzlich sehr, sehr schwammig, sage ich jetzt einmal. Es gibt da eine klare Regelung vom ÖFB aus, die Jugendspielerregelung, die endet ja nach dem U19-Jahr. Die Akademie hat den Jahrgang oder die Altersklasse U18 als letzte, da dürfen aber 3-Plus-Spieler runterspielen. Das heißt, man ist als U19-Spieler immer noch spielberechtigt und ab dem Moment, wenn man U20-Spieler ist, ist die Akademie endgültig Geschichte.
Okay. Das heißt, das geht sich mit der Matura mit 5 Jahren, geht sich das eigentlich relativ schön aus, dass die...
Nein, es geht sich eigentlich nicht aus. Okay. Weil U18 endet normalerweise mit der 12. Schulstufe, also mit unserer 8. Klasse. Okay. Und in der 9. Klasse, unser Matura-Jahr sozusagen, ist eigentlich für die Fußballer, die aus der Akademie kommen, das erste Jahr nach der Akademie.
Ah ja, die 5 Jahre haben
wir
jetzt.
Weil wir 5 Jahre Oberstufe haben, genau.
Das heißt, und da gibt es schon mal...
Das heißt, da gibt es eigentlich einen Gap, der nicht so optimal oder nicht so günstig ist oder anders gesprochen, vor allem dann schwierig ist, wenn man es wirklich nach der Akademie in den Profibereich schafft. Weil da ist es eine große Herausforderung für beide Seiten, dass man das dann unter einen Hut bringt. Also das ist sicherlich möglich, passiert auch, aber da muss auf jeden Fall von beiden Seiten, nämlich sowohl vom Sport, also vom Profiverein, von der Profimannschaft, als auch von der Schule ein Entgegenkommen da sein, sonst geht sich das nicht aus.
Und da reibt es ein bisschen, oder?
Ja, sicher ein Punkt, der Adaptionsbedarf hat. Man, es ist so, kann man ja offen und ehrlich darüber sprechen, dass der ÖFB ja mittlerweile schon überlegt, wieder auf die alte Regelung und Spielmodell von der U19 und der U17 zurückzugehen, um die Spielberechtigung einfach ein Jahr länger zu lassen, weil, ich habe es ja vorher gesagt, U19 dürfen auch in der U18 spielen. Ist aber bei uns so, dass natürlich nur die U19-Spieler behalten werden, die aus unserer Sicht auch realistische Chance bei den Amateuren haben. Das heißt, es brechen doch einige dann nach der U18 weg. Und dann, das ist immer so das große Thema dann, ja, bleiben sie dann nur ein Jahr beim regionalen Verein in Oberösterreich und machen die Schule fertig oder gehen sie zurück in ihre Heimatvereine, in ihr Heimatbundesland. Und da hast du halt dann immer viele Lösungen finden, die für die Jungs als auch für die Schule einfach gewinnbringend sind.
Aber das ist eigentlich der Punkt, wo dann auch wirklich wegbrechen, die vielleicht mit ein bisschen mehr Ausdauer oder mit ein bisschen einem besseren Übergang vielleicht doch in den Profifußball kommen sind oder kommen werden. Das ist also so ein bisschen...
Ja, die U18 ist generell eine entscheidende Altersklasse. Ja, erstens mal, weil es 2 Jahrgänge beisammen sind. Wir haben U15, U16 und dann in der U18 2 Jahrgänge. Aus dem Grund ist halt das auch der Altersbereich, wo dann tatsächlich die Selektion am größten ist, wo Spieler halt dann einfach uns verlassen müssen, weil ja, die Struktur das einfach nicht zulässt, dass halt dann ein Kader mit 40 Spielern da ist. Mhm. Und ja, das andere ist natürlich, wir sind alle nur Menschen, wir haben ein gewisses Know-how bei uns, ein gutes Know-how und aus unserer Sicht sind halt dann die Spieler, die gewissen, die wir behalten, die richtigen, aber zu 100% sicher sein kann man sich im Fußball halt leider nie.
Jakob, du hast diesen Sprung ja schon geschafft, quasi. Du bist nicht mehr in der Akademie, du wärst aber U18, glaube ich, noch spielberechtigt.
Ja, teilweise spiele ich da auch.
Spielst du noch U18er?
Um ein paar Spielminuten zu sammeln.
Okay, aber grundsätzlich hast du diesen Sprung zumindest in die Regionalliga jetzt einmal geschafft. Jo, wie ist der weitere Plan für dich?
Also mein Ziel wäre es, Spielminuten zu sammeln in der zweiten Mannschaft und mich da weiterzuentwickeln und schauen wir dann, wie es ausschaut vielleicht. Schaffe ich dann auch den Sprung zur nächsten Mannschaft und zwar zu den Profis.
Genau, von der Regionalligamannschaft aufspielen dann momentan relativ wenig. Der
Kevin Lebesorger manchmal.
Genau, der hat jetzt beim Testspiel wieder gespielt gegen FAC, hat ein paar Minuten.
Der Armin Heider.
Heider, genau, die zwei.
Katzmeier beim Tor.
Ah, genau.
Richter drum, aber auf der Satzbank beide Torleute.
Weltklasse, ein Debüt. Geil.
Armin Micic war auch dabei.
Cool. Ist das, war das was für dich? Also ich meine, würde dir das einen notwendigen Push vielleicht noch in der Karriere geben, wenn du sagst, ja, jetzt schnaufe ich dich schon ein bisschen zu, ich bin im Training, bitte im Training nehmen sie sich da nicht ein bisschen mit?
Mich nicht, aber andere Spieler.
Okay. Das aber entscheidet aber der Trainer von der ersten Mannschaft, oder? Der schaut sich das an.
Genau, das entscheidend. Der Dino ist Sportdirektor gemeinsam mit dem Walli als technischen Direktor und eben dem Trainerteam der Profis. Ja, die entscheiden dann, wer hochschiebt. Aber man muss ja in Jakob auch ein großes Kompliment aussprechen. Er hat ja schon mal für die Profis gespielt, gegen Union Berlin damals in der Raiffeisen Arena.
Cool. Und macht schon was her, oder? So ein Stadion.
Ja.
Wo da ein paar Leute auch noch sind, oder?
Sehr cooles Gefühl.
Sehr gut, ja. Ja, wir werden nach dem Übergang im nächsten Teil schauen mal, was wir machen können, dass wir vielleicht dieses Nachwuchsproblem, was jetzt zum Beispiel am UEFA angesprochen worden ist. Also ich habe letztens am Sport am Sonntag, glaube ich, waren Packholt, der Dominik Thalhammer und wer war noch? Der Schüttel, glaube ich, waren und haben dieses Dilemma oder dieses Problem, was da im Nachwuchs gibt, das schauen wir uns dann im nächsten Teil an. Ja, wie gibt es von den, Philipp, gibt es von den Amateuren irgendeine, ich will nicht sagen Statistik, aber wie viel schaffen es dann gleich nach der Akademie, dass sie einen Verein finden, zumindest in Regionalliga aufhört?
Boah, so ist eine gute Frage von der Statistik her. Wir haben schon immer wieder den einen oder anderen oder ja viele, die vor allem in die Oberösterreich-Liga mal wechseln als erster Schritt, weil, so ehrlich muss man sagen, die Regionalliga doch, auch wenn es ein Halbprofi- oder Amateurbetrieb ist, sehr, sehr hohes Niveau hat und da die Oberösterreich-Liga einfach für die Eingewöhnung in den Erwachsenenfußball ideal ist, weil, und so von ehrlich kann man auch darüber sprechen, die ÖFB U18-Jugendliga hat ein sehr, sehr hohes Niveau, aber der Erwachsenenfußball ist nochmal ganz eine andere Nummer und da tun sich viele Jungs einfach schwer. Aber ich glaube, der Bagic Maxi ist jetzt in der Regionalliga West bei Walsgrünau. Der Hager Severin war eine Zeit lang in der Regionalliga. Genau, bei Vöcklermark. Der Feichtelbauer Flo wäre dort auch hingewechselt, wenn es nicht abgestiegen wären dann. Oder ist hingewechselt, aber sind abgestiegen. Also es gibt doch immer wieder auch viele Jungs, die es bei uns nicht schaffen und trotzdem den Weg in die Regionalliga schaffen.
Jakob, du hast jetzt in beiden Mannschaften in der U18 gespielt und in der Regionalliga-Mannschaft schon.
Ja. Yeah.
Was würdest du sagen, ist da jetzt der größte Unterschied?
Die physische Belastung im Spiel. Also in der U18 sind die Gegner halt nicht so stark, natürlich, okay, weil es halt nur Kinder sind.
Ja, ja. Das heißt, auf gut Deutsch, in der Regionalliga kommt schon mal ein gestandener Mann und haut dich aus die Schuhe.
Ja, genau. Ist vielleicht nicht so schnell, aber...
Haut dich aus die Schuhe.
Genau.
Ja, das ist natürlich Regionalliga ein Problem. Deine Kollegen, mit denen du da zusammen wohnst, sind die auch alle U18 oder sind die zum Teil auch bei den Amateuren oder spielen die bei den Amateuren alle? Dein WG, sagen wir mal.
Ja, die sind auch im Amateurkader und manchmal helfen sie auch in der U18 aus.
Okay. Also alle so in deiner Alterskategorie, würde ich sagen.
Ja, genau.
Gibt es da nicht irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Mobbing, aber tut man sich da schon ein bisschen sekieren auch zeitweise?
Im Haus?
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Nee.
Also ihr seid eine Eingeschworene.
Ja, wir kochen auch immer zusammen.
Ah, das ist cool. Und wo ist diese Wohnung? Ist das eine vom Verein gestellte Wohnung? Oder?
Die ist vom Verein gestellt.
Ich muss jetzt keine Adresse haben, nein, weil sonst kriegt die ganzen Mädels, die bringt es dann nicht mehr weg.
Das ist ein Frauenverbot in dem Haus übrigens. Achso,
echt?
Ja.
Alles klar.
Offiziell.
Auch nicht für... Das können wir nachher rausschneiden, das offiziell.
Lass mal kontrollieren.
Ja, okay. Auch keine Fußballerinnen auch nicht?
Nein.
Dürfen auch nicht rein?
Nein.
Habt ihr mit den Fußballerinnen, ich trainiert ja, zumindest spielen dort am selben Platz wie die Fußballerinnen.
Teilweise, ja.
Kommt es mit denen zusammen einmal, also bespricht man sich da oder ist komplett?
Komplett.
Also was an, eigenes, ja, eine eigene Partie. Okay. Jo. Hast du schon mal Verletzungen gehabt? Außer die Hand, über die wollen wir jetzt aber nicht reden, glaube ich. Aber so.
Er hatte Morbus Schlatter für ein halbes Jahr.
Was ist das?
Das ist so eine Entzündung im Knie.
Im Knie?
Wenn halt die Belastung und der Wachstum aufeinandertreffen.
Alles klar. Ja, der Klassiker ist ja jetzt, Philipp, das ist ja diese ominöse Schambeinentzündung. Mhm.
Habe ich selber auch gehabt.
Hab mich an der, großen Karriere. Gott sei Dank, erklär mir bitte jetzt, also nicht zu detailliert, aber erklär mir bitte, um was geht es da?
Ja, ich habe damals Knochenmarksödem im Schambein gehabt, das heißt, das war Flüssigkeitsansammlung, die halt dann gedrückt und gezerrt hat. Ist extrem unangenehm, weil es dann tatsächlich auch im täglichen Leben Schmerzen bereitet. Das ist ein stechendes, ziehendes Gefühl, das dann bis in die Leiste reingeht. Dann zusätzlich noch eine Bauchmuskelansatzentzündung gehabt.
Langwierige Geschichte.
Ist eine langwierige Geschichte, also, vor allem es gibt noch kein hundertprozentiges Heilmittel dagegen.
Ist es jetzt quasi die neue Fußballerkrankheit? Schon, weil wenn ich hernehme in Ragusch, der hat sich ewig damit blockt, glaube ich.
Ich habe das Gefühl, dass jetzt wieder ein bisschen abnimmt, das Ganze, aber wirklich vor ein, zwei, drei Jahren war es sehr, sehr im Kommen, das Ganze.
Du wolltest Sportwissenschaftler werden, also musst dich da auch mit beschäftigen, mit der Trainingsgeschichte. Kann das sein, dass man da der Trainingssteuerung vielleicht übertreibt, würde ich jetzt einmal sagen? Boah.
Ich spiele sicher mit, ja, vor allem in dem Bereich, wie der Wanki schon gesagt hat, ja, wenn Wachstum auf Belastung zusammentrifft, ist einfach die Steuerung, ja, das A und O. Für das haben wir in der Akademie, aber passt super zum Thema, Gott sei Dank, drei hauptberufliche Sportwissenschaftler.
Ich bin beim Recherchieren, also ich habe Seiten gefunden mit Leuten, also ja. so viele Spieler habt ihr ja gar nicht, wie es Betreuer habt.
Wir haben einen riesengroßen Staff, oder? Genau, da muss man dem Verein auch mal ein großes Danke sagen für die Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden. Genau, jede Mannschaft hat einen hauptberuflichen Sportwissenschaftler, der den Load, die Belastungstage etc. koordiniert und mit dem Cheftrainer einfach dann ins Trainingspaket integriert und so die bestmögliche Belastung für jeden Spieler definiert.
Mhm. Und Physios und allem drum und dran. Darf sie im Stadion oben in die Räumlichkeiten, darf sie die Aule nutzen als Amateurmannschaft?
Wir haben unseren eigenen Teil in Pasching. Da haben wir unsere eigenen Bereiche.
Also die Antwort ist also nein.
Wenn wir halt oben trainieren oder spielen, schon.
Okay. Wie oft kommt das vor?
Kommt auf den Spieler drauf an.
Ihr habt da oben sehr super.
Aber es hat einen klaren Grund, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Für uns ist ganz wichtig, dass die Spieler einfach ein Ziel vor Augen haben. Und so ist bei uns die Struktur auch aufgebaut im Nachwuchs mit dem Seidelpassweg, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, hin nach Pasching, die Akademie Amateure, zu einem ehemaligen Profizentrum, dann rauf in die Raiffeisen Arena.
Das ist quasi die berühmte Karotten vor der Nase-Taktik. Genau. Das heißt, wenn du Profi bist, dann darfst du dort trainieren und musst nicht auf dem Paschinger Fitnesscenter und ganz, was ist die Stufe drunter?
Seidelpastweg.
Habt ihr da ein Gym im Seidelpastweg?
Dort nicht, nein.
Dort haben wir
keins. Gar nichts. Also das ist dann.
Aber die Kleinen brauchen auch kein Gym, die sollen herumschwatteln. Okay.
Und also das ist die Karotte vor der Nase und aber reingeschaut hast du schon mal.
Beim Seidelpastweg?
Nein, nicht beim Seidelpastweg, oben beim Stadion.
Achso, ja.
Hast du schon mal reingeschaut?
Ja, ja.
Ist das schon so ein Qualitätssprung nochmal so?
Ja, das Techno-Gym hat das ja alles finanziert und
okay.
Das also ist echt cool.
Vom Feinsten.
Ja, sehr cool.
Okay, naja, schauen wir. Aber das ist nur für die Profis, das ist jetzt auch. Also einen Tag in der Woche hätte ich schon gemeint, dass die Amateure wenigstens oben trainieren können oder so. Ne? Wenn die Profis irgendwie frei haben. So, die Karotten muss man ja nicht nur sägen, sondern die sollte man so ein bisschen riechen. Oder, nicht? Ich versuche jetzt, dass ihr darauf kommt in das Gym. Und so neben, hast du bei den Profis irgendwann, wo du sagst, das ist mein Vorbild, den so möchte ich sein oder werden?
Ich finde Lenny Pinto sehr cool. Der ist sehr dynamisch und schnell.
Spielt halt auch wenig.
Ja, aber trotzdem, seine Spielweise ist einfach sehr cool.
Und neben den einmal so im Gym ein wenig trainieren und so, hätte schon was, oder?
Ja, das wäre schon cool.
Naja, müssen wir an dem arbeiten wir noch, dass das vielleicht irgendwann einmal nicht nur die Karotte von der Weiden sägt, sondern vielleicht da drauf riechen könnte. Dass man so mal, genau, mal zumindest ein bisschen berühren und streicheln kann. Ja, Wir haben den Übergang mehr oder weniger nicht geschafft, sage ich, sondern wir haben besprochen, dass er nicht so leicht ist, der Übergang in den Profifußball, und machen jetzt wieder eine kurze Pause. Und dann geht es eigentlich weiter mit dem Suderantenteil. Also, Suderantenteil ist blöd. Sudern, Google-Sudern, Suderanten-Google, wie auch immer. Und da werden wir dann ein bisschen schauen, wie es jetzt die aktuelle Situation ist. Und ja, ich bedanke mich einmal jetzt. Ist jetzt hoffentlich noch im letzten Teil auch noch da. Wer gehen will, kann gehen. Das ist bei uns auch so. Manche sind schon während der Sendung einmal kurz rausgegangen. Und weil es draußen irgendwas gegeben hat oder weil sie nicht ganz einverstanden waren mit dem, was gesprochen wurde. Aber nach der Pause geht es dann auf jeden Fall ein bisschen weiter mit, wie schaut die Profi-Geschichte momentan aus, wie sind die Vereine strukturiert, wie finanzieren sie sich auch. Da gibt es verschiedene Modelle und das schauen wir uns nach der Pause an. Und dazwischen lassen wir mal Fanta 4 für uns singen, Lass die Sonne rein. So, wir haben ja gestern grandios San Marino, also das Nationalteam hat grandios das San Marino 10-0 besiegt. Und Philipp, du warst ja vor Ort. Und die Spieler, die da gespielt haben, sind, glaube ich, aus der österreichischen Liga. Wer sind da? Wer ist am Platz gestanden aus der österreichischen Liga?
Wurmbrand, Niki Wurmbrand, der sogar sein Debüt-Tor geschossen hat.
Ist leider untergegangen, weil der eine seine Viere gemacht hat.
Der Marco.
Also wenn du nach 5 Minuten reinkommst und das erste Teamspiel hast und haust gleich rein und dann bist du aber, geht das total unter, der tut mir fast ein bisschen leid.
Vor Emotion schon, oder?
Also grundsätzlich tut mir das irgendwie, also glauben sie mir das nicht, wenn ich sage, ein Rapidler tut mir leid, das glauben sie mir normalerweise nicht, aber in dem Fall tut er mir wirklich leid, weil da kommst du rein, machst ein Goal und dann schaut alles nur auf den einen. Aber gut, aber von der österreichischen Liga sonst eigentlich...
Alessandro Schöpfer, glaube ich, ist eingewechselt worden.
Ja, aber recht viel tut sie da nicht. Die, genau, Jakob hat noch einen entdeckt.
Ja, der Polster auf der Bank, der Goli.
Ah, kennst du ihn? Ja, du hast du mit ihm noch zusammengespielt?
Ja, ein paar Trainings
hast du noch gehabt, ja. Ja, aber grundsätzlich, der Anteil von der österreichischen Liga ist jetzt nicht so hoch. Heißt das, ich kenne das ein bisschen aus dem Eishockey. Wenn du der junge Eishockeyspieler bist in Österreich, dann kommst du im Normalfall in die österreichischen Mannschaften, da gibt es ja auch nur 6 oder 7, in Wirklichkeit kommst du nicht runter. Also wahrscheinlich, ihr werdet ja von der Blackwings, habt ihr...
Wir haben auch Spieler der Blackwings, ich sehe das anders. Der Vizekapitän der Blackwings, Gerd Kragl, ist ein Österreicher, der in der Blackwings Akademie groß geworden ist.
Okay.
Und ich glaube, überhaupt nie woanders gespielt hat, außer in Linz. Lukas Haudum spielt jetzt in Graz, ist wieder da, hat eine Zeit lang im Ausland gespielt.
Und da ist jetzt das, meine Frage ist, zählt man als Österreicher fürs Nationalteam oder für solche höheren Aufgaben erst dann was, wenn man im Ausland ist?
Ich glaube, es muss schon so ehrlich sein, dass natürlich die ausländischen Ligen einen höheren Stellenwert haben, ja, weil die Qualität in einer deutschen Liga, in einer italienischen, selbst in einer holländischen oder dänischen Liga, glaube ich, höher zu ranken sind als wie die österreichische Bundesliga. Ich glaube, dass man einfach den Übertrag schaffen muss, junge Spieler frühzeitig in der österreichischen Bundesliga zu etablieren, damit sie dann über unsere Liga den Sprung ins Ausland schaffen können. Ja, und, oder wie am Beispiel Alessandro Schöpf, der halt dann den Weg zurück wieder gewagt hat und hier mehr oder weniger die Karriere ausklingen lässt, die Jungs noch als Zugpferd mitnimmt.
Aber die österreichische Liga, ja, bietet ja in Wirklichkeit mit den 12 Vereinen ganz wenig, also je kleiner die Liga, desto weniger Plätze, Arbeitsplätze gibt es. Ja, das ist im Eishockey so, das ist überall so, je weniger Vereine das gibt, desto weniger Profi-Arbeitsplätze gibt es dann auch. Jetzt ist ja letztens in dieser Diskussion auch angesprochen worden, die Liga hat vielleicht damit zu tun, dass oder das Ligasystem hat damit zu tun, dass halt die Jungen auch nicht mehr so aufkommen. Wie siehst du das, Philipp?
Ich persönlich halte die Anzahl von 12 Vereinen in der Bundesliga schon als passend. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass umso größer die Liga wird, aus meiner Sicht die Breite einfach mehr wird, aber die Spitze nicht besser. Gleiches Beispiel, Übertrag auf Akademie. Wir sehen es jetzt mit den NWZ-Ligen, der ÖFB hat ja die zweite Akademieliga eingeführt. Und wenn man sie hochrechnet, wie viele Akademiespieler es in Österreich dann hochgerechnet auf die Einwohner gibt, sind wir in einem überdimensionalen hohen Gebiet und wir schaffen es selbst da nicht, ausreichend viele Spieler auszubilden. Deswegen glaube ich, man sollte sich mehr auf die Spitze konzentrieren, da vielleicht ein bisschen kleinere Rahmen bilden und ja, die Breite mehr oder weniger mitziehen.
Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung rausgesucht, ich meine, Transfermarkt gibt ja da ganz schön was her, das Ranking von den Vereinen nach Anzahl der Legionären. Bei Red Bull Salzburg sind von 30 sind 21 Legionäre. Gleich danach ist der LASK mit 18 von 28, also prozentuell wahrscheinlich wird es auf dasselbe hinkommen. Dann Sturm Graz und Rapid mit jeweils 17 und dann ist ein Sprung drinnen. Also die vier Vereine haben, sagen wir mal, den größten Legionärsanteil. Dann habe ich mir mal hingesetzt und habe mir gedacht, okay, warum gibt es das? Ich meine, WSG Tirol mit 8 und Austria, da brennt momentan der Hut sowieso finanziell, auch mit 8. Okay, Altach und Hartberg sind da ganz unten, blau-weiß. Das ist eine eigene, das ist wie, wenn du die Tabellen hernimmst und sagst, okay, Marktwerte sowieso und du schaust dir das an. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich, woher kommt das? Und dann ist diese Sonntagsdiskussion da war und dann ist mir klar geworden, es gibt Vereine, die finanzieren sich mit dem Österreicher Topf. Und wenn ein Verein sich mit dem Österreicher Topf finanziert, da müssen wir dann eh nochmal schauen, kommen wir noch dazu, dann ist der natürlich mehr oder weniger gezwungen, wenn er das Geld haben will, dass er Junge einsetzt. Das ist ja eigentlich auch der Zweck war dieses Österreicher Topfs. Da kann, kurz einmal, Österreicher Topf schaut so aus, 6 Legionäre maximal im Kader, 18 im 18er Matchkader und zählen dann die U22 nationalspielerberechtigten U22-Spieler. Da geht es aber nicht um die Spielminuten. So, was passiert jetzt bei diesen Vereinen? Hartberg zum Beispiel leihen sich aus allen möglichen Bereichen, also alle möglichen Bundesliga-Vereinen, leihen sie sich die guten Jungen aus. Ja. Und sitzen die dann mehr oder weniger aufs Bankel. Das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck sein von dem Ganzen, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, dem sich der ÖFB sicher schon mehrmals jetzt zugewidmet hat. Wenn man es in andere Ligen ein bisschen in den östlichen Bereich schaut, in Kroatien funktioniert es großteils hervorragend, mit jungen Spielern zu integrieren, einfach weil das Ganze dort auch in einer gewissen Weise ja, zu einer Wirtschaft geworden ist. Mhm. Man muss ja da einfach bedenken, dass der aktuelle Markt, soweit ich darauf Einblick habe, für einen Österreicher leider Gottes weniger hergibt als wie für einen internationalen Spieler, was den Verkaufswert betrifft. Und ich glaube, alle österreichischen Vereine, selbst Salzburg, sind darauf angewiesen, Transfers zu machen, Geld zu lukrieren. Und da beißt sich leider die Ratte in den eigenen Schweif.
Barbara, tut einem das leid irgendwie, dass man sagt, okay, die bemühen sich, dass sie Ausbildung kriegen, bemühen sie im Training und dann irgendwann einmal ist dieser Cut drinnen und dann wird es richtig schwierig.
Naja, grundsätzlich muss man einfach sagen, im Fußball gibt es halt ganz, ganz viele, die das spielen. Es gibt aber trotzdem nur eine erste Liga in Österreich. Das heißt, rein rechnerisch muss das enger sein als in vielen anderen Sportarten. Es gibt sicher nicht so viele Burschen, die Handball spielen, wie es Burschen gibt, die Fußball spielen. Mhm. Also denke ich, es weiß ja auch jeder, worauf er sich einlässt. Mhm. Man weiß ja wenn man ein bisschen länger im Fußball ist, dann weiß man wahrscheinlich auch als Jugendlicher, dass da erstens die Dichte groß ist und die Chance, es ganz nach oben zu schaffen, von ganz vielen Faktoren abhängt, die man wahrscheinlich auch nicht alle als Spieler selber im Griff hat. Weil es gehört halt auch ein Klick dazu und es muss halt einmal die Situation passen. Es ist ähnlich wie im Tennis um da in der Weltrangliste nach vorzukommen, muss man halt einmal einen Klick haben, dass man bei ein paar Turnieren in den Hauptbewerb kommt und möglichst weit kommt, um Punkte zu machen. Das ist jetzt nicht nur der eigenen Spielstärke geschuldet, sage ich jetzt einmal. Und es ist halt im Fußball ein systemimmanenter Teil, der jetzt aus meiner Sicht kein Geheimnis ist.
Aber den man durchaus einmal hinterfragen könnte oder sollte. Ob da irgendwie, du hast die kroatische Liga, glaube ich, angesprochen.
Was man hinterfragen kann, ist, wie mit jungen österreichischen Spielern umgegangen wird. Aber das ist aus meiner Sicht, und ich bin jetzt nicht aus dem Fußball und ich schaue mir das von außen an, das ist ein Verbandsproblem, wie auch in allen anderen Sportarten. Es muss der Verband oder die Liga Interesse daran haben, das zu regeln und ein Interesse daran haben, dass nationalteamspielberechtigte Spieler in den hohen Ligen im Land eine Chance kriegen.
Jakob, wann jetzt der TSV Hartberg daherkommt? Der TSV Hartberg kommt jetzt daher. Also es ist jetzt blöd, gell? Jetzt sitzt, ist Hartberg für die erstrebenswertes Ziel?
Also nicht das Ziel, aber vielleicht eine Station auf meinem Weg.
Ja, genau da sind wir jetzt. Genau da, das war genau das, was ich mir auch gedacht habe. Wenn man jetzt einen Verein, einen anderen Verein, wo man verliehen ist, eine Station sieht, ja, und Fußball ist doch ein Mannschaftssport, den spielt man dann für sich selber oder hat man schon im Hinterkopf, dass man da nicht lang bleibt oder bleiben will?
Ich glaube, dass solange man der Mannschaft weiterhilft, ist es wurscht, warum man da ist.
Schon.
Und das bei Hartberg dann. Die sind eh nicht so weit oben in der Tabelle. Bei denen ist sehr wichtig, dass sie gewinnen.
Für RC zum Beispiel hätte ich auch nennen können, aber das wollte ich jetzt nicht, weil die sind Zweiter. Da würde ich natürlich ja sagen. Weil die haben eine funktionierende Mannschaft zurzeit. Also das wird sich jetzt dementsprechend ändern. Aber also, man denkt schon in Stationen.
Ja.
Okay. Das war das, was ich bei mir halt, wo ich mir denke. Früher hat zum Beispiel, wir haben ganz viele Sachen mit Legenden gemacht. Da war das vor Bosman zwar noch, aber da war das ganz klar, dass der in Oberösterreich, da gibt es nur, da muss irgendein anderer Verein, großer Verein daherkommen, dass der überhaupt weggeht. Also da war die Vereinstreue halt ein ganz anderes Kapitel und ein ganz anderes Thema und da hat jetzt das Bosman-Urteil nicht unbedingt alleine was damit zum tun. Aber das ist halt weg. Und weg ist es vermutlich auch deswegen, weil das zweite Finanzierungsmodell schaut ja für mich jetzt, also schaut so aus, man bedient sich oder man holt sich, also angefangen hat ja Red Bull mit dem Schaß, möchte ich fast sagen. Red Bull, also Schaß, kann man jetzt nicht sagen, die haben ein System aufgebaut, wo sie überall auf der ganzen Welt ihre ganzen Fußballakademien gebaut haben. Von den Fußballakademien haben sie sich alle zusammengesammelt, haben sie zu Liefering einmal da und wenn bei Liefering sie halbwegs rausgestochen sind, dann haben sie es nach oben geholt. Ja? Das heißt, die haben in die Breite investiert, haben geschaut und haben dann halt dann das Ganze nach oben hin verdichtet. Und natürlich muss man auch dazu sagen, verdienen die ja Schweinegeld mit Spielern. Also die verdienen wirklich Geld. Wenn Leipzig das zahlen müsste, was Red Bull wahrscheinlich schuldig ist, dann war es mit Leipzig gar. Sage ich jetzt einmal als Laie, der sich aber auch seine Gedanken macht. Jetzt ist dieses Finanzierungsmodell von Red Bull ausgegangen und jetzt dann aber andere genauso. Und unter anderem leider auch mein Lieblingsverein, und das muss ich halt auch ein bisschen ankreiden am System, ist auch so, dass man halt rundherum einkauft, ja, in der Hoffnung, die Spieler nach ein, zwei Jahren teuer zu verkaufen. Kann man so sagen. Ohne dass man, ich meine, ich will jetzt, dass keiner Schwierigkeiten kriegt, aber das ist schon ein Finanzierungsmodell.
Ja, absolut, definitiv. Mittlerweile ist eigentlich jeder Fußballverein schon zum Unternehmen geworden. Ne? Jeder muss wirtschaften, jeder muss Zahlen erzielen. Das Beispiel hast du schon gebracht, ich kann da jetzt ein bisschen einen Einblick bei den Amateuren gewähren. Ja. Wir haben ja mittlerweile doch auch schon einige internationale Spieler. Ist auch oft auf Unverständnis getroffen, kann man, glaube ich, aber jetzt ganz offen ansprechen. Die damalige Mannschaft hat, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 26, 27 Jahren gehabt, mit einem zentralen Mittelfeld von 30 Jahren, mit dem Sebi Wimmer und mit dem PC Michwal. Das beides hervorragende Typen.
Wobei der PC nicht freiwillig dort war.
Absolut. Der Sebi schon. Absolut, ja. Beides coole Typen und hervorragende Fußballer. Und aus diesem Grund hat eben dann der Vorstand und der Verein gesagt, okay, wir wollen eine Kaderumstrukturierung machen. Es war ein riesengroßer Cut. Wir haben den ersten Blick, oder es ist der erste Blick ganz klar in die eigene Akademie gerichtet worden. Dort ist halt dann das Fazit getroffen worden, dass man ein paar Spielern es zutraut, diesen Schritt, nicht vielen. Und dementsprechend hat man sich dann auf einen langen Scouting-Prozess und Sichtungsprozess begeben. Und daraus ist halt dann resultiert, dass sehr, sehr viele internationale Spieler den Schritt zu uns gewagt haben. Ja. Es ist aber schon so, dass der Verein und der Vorstand das Ziel verfolgt, natürlich die besten internen Spieler, österreichischen Spieler in Zukunft weiter zu forcieren und eine gute Mischung zu haben aus internationalen Topspielern oder Spielern mit Top-Potenzial und den besten eigenen, um so einfach ein gängiges und tolles Modell durchzuziehen.
Ja, ich muss wieder auf diese Diskussion, die hat mich am Sonntag, ich habe mich sehr beschäftigt und habe mich eigentlich sehr beeindruckt, weil ich das eigentlich noch nie so gesehen habe. Aber in Wirklichkeit, also unter anderem hat der Herr Thalhammer gesagt, der Sportdirektor, jetzt ohne dass ich jemanden nahe treten will, und nachdem der Sportdirektor ja ganz eine wichtige Position hat, hat er gesagt, glaube ich, unter anderem Sportdirektor, also als Trainer musst du 7 Jahre Ausbildung machen, damit du die UEFA Pro-Lizenz hast. Mhm. Sportdirektor kann jeder werden. Es hat mir einerseits Hoffnung gegeben, dass ich das auch noch mal irgendwann wieder, auf der anderen Seite haben wir gedacht, nein, also muss nicht sein, aber er hat nicht ganz Unrecht. Und das größte Problem, und das hat, glaube ich, der Per Backholt damals gesagt, das größte Problem ist, glaube ich, dass, oder das hat der Thalhammer gesagt, das weiß ich nicht, hat er gesagt, dass die Trainer von der U irgendwas schon mehr oder weniger gezwungen sind zu gewinnen. Mhm. Also das größte Übel ist in Wirklichkeit, dass auch die Nachwuchstrainer heute schon das Gefühl haben, sie müssen gewinnen, damit sie in der Hierarchie der Trainergeschichten aufkommen. Also da hat nicht nur die Ligastruktur spielt da mit, sondern auch die Trainer, ich will nicht sagen Ausbildung, aber es hat da, also das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Du warst jetzt U9-Trainer.
Schon lange, ja, ein paar Jahre aus, aber ja.
Weißt du, wie der Punkteschnitt oder so war?
Keine Ahnung, das ist auch so ein großes Thema, das wir intern auch immer probieren zu behandeln. Am Ende des Tages wie jeder Gewinner, egal ob es zweite Klasse Gletscherliga oder ob es Gulasch-Fußball in der U9 ist oder schon ja, eine U14-Leistungsliga-Partie ist, wie jeder Gewinner, und den Ansporn und den Anspruch soll und muss auch jeder Trainer und jeder Spieler vom LASK in sich haben. Ja. Mhm. Am allerwichtigsten ist es aber am Ende des Tages trotzdem, die Spielleistung über das Ergebnis zu stellen. Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt meinen U11-Trainer frage, wie hast du vor 2 Wochen gespielt, interessiert es keinen Menschen. Es interessiert nur, wie viele Spieler hast du in den nächsten Jahrgang gebraucht, wie viele Spieler aus dem Nachwuchs von dir haben es bis in die Akademie geschafft und im Idealfall dann bis zu den Amateuren, zu den Profis. Und ich glaube, das Denken müssen wir ein bisschen in unserer Sportkultur auch verankern, weil es trotzdem schon ja, im Sport genauso wie im Alltag eine Gesellschaft ist, die sehr neidisch aufeinander reagiert und wo sich jeder mit dem Übung an dem anderen abreibt und sagt, schau, das kann ich, das kannst du nicht. Mhm. Und ich glaube, da müssen sie besinnen, dass es am Ende des Tages um den Spieler, um den Mensch und um das Kind geht und nicht um die Zahl, die dann draußen steht.
Wunderschön. Werte. Da sind wir wieder bei dieser unsäglichen Wertediskussion. Und alles endet immer bei mir irgendwo Verein oder Firma. Es endet alles bei mir Verein oder Firma. Und ich tue mir furchtbar schwer, ich bin so romantisch verklärter Vereinsphilosophie-Anhänger. Ich tue mir irrsinnig schwer, wenn gewisse Werte da eben unter anderem sind, dass man halt schaut, dass man möglichst viel Geld für irgendwen in kürzester Zeit erzielt.
Ich glaube, man muss da einfach wirklich sich klar machen, dass sich der Sport, der professionelle Sport in den letzten Jahrzehnten extrem entwickelt hat. Und sozusagen das, was wir im professionellen Sport auf höchstem Niveau sehen. Das ist kein verklärter Breitensportverein, wo jeder jeden kennt und wo sie alle gern haben und die gemeinsam erfreut haben. Das ist, das muss man, glaube ich, ganz klar so sehen, ein professionelles Unternehmen, völlig egal, in welcher Ballspielliga das ist oder in welchem Sportbereich das ist. Und die Schwierigkeit ist sozusagen, gerade Fußball lebt auch von einer Fankultur, die wollen sie mit einem Verein identifizieren. Der Verein ist aber in Wahrheit ein Unternehmen. Und da hängt es eben dann davon ab, wie Vereine damit umgehen, wie Vereine mit ihren Fans umgehen. Das ist international und auch in Österreich halt sehr unterschiedlich, beobachte ich von außen. Ich bin ja nicht so mittendrin.
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist
auch... Und das ist wahrscheinlich auch ein Dilemma, das man so nicht lösen kann.
Es ist eine philosophische Frage, wie man zu den Sachen steht und natürlich auch gesellschaftliche.
Ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt. Natürlich gibt es viel Fußballromantiker, ich bin aber der Meinung, dass der Verein am Ende des Tages das Unternehmen braucht, um nachhaltig zu wirtschaften, weil wenn ich mir anschaue, alleine was der Akademiebetrieb pro Jahr am Budget verschlingt, ist enorm und ist im siebenstelligen Bereich. Von dem her braucht es ein Unternehmen. Es ist aber auch ganz klar, dass aus unserer Sicht der Verein immer über der Firma oder über dem Unternehmen steht.
Und was dann wahrscheinlich trotzdem nur dazu kommt, weil man ja bei auch der U9-Trainer will gewinnen, ist, es braucht halt Ausbildungskonzepte und sozusagen durchgängige Ausbildungskonzepte, in welchem Alter, in welchem Bereich die Burschen oder auch die Mädels welche technischen, taktischen, physiologischen Grundkenntnisse erlernen müssen und sozusagen diesen roten Faden sollte es wahrscheinlich nicht nur innerhalb eines Vereins geben, sondern aus meiner Sicht ist das wieder eine Verbandsaufgabe. Es muss ein Nachwuchsausbildungskonzept geben. Idealerweise passt das dann zu den Ausbildungsjahrgängen der österreichischen Schule. Also wenn sie das Ausbildungskonzept danach richtet, sozusagen 6 bis 10, 10 bis 14, 14 bis 19, wird es wiederum einfacher, sozusagen eine duale Karriere zu ermöglichen. Aber das gibt es so ganz konsistent, soweit ich das weiß, nicht. Den Ansätzen glaube ich schon.
Es gibt ein ÖFB-Ausbildungskonzept bis 14 vom Konsti Breuer, der sich da die letzten Jahre schon extrem ins Zeug gesetzt hat, was halt dann ja wirklich den Bambini-Kinderfußball betrifft. Mhm. Das auch sehr, sehr stimmig mit den Nachwuchskonzepten der Bundesligisten ist, weil trotzdem jeder Spur anders arbeitet, wo es schon noch Lücken gibt, so ehrlich muss man sein, ist dann das Ausbildungskonzept der Akademien. Also da lässt der ÖFB schon jeder Akademie einen riesen Spielraum frei, mit unterschiedlichsten Output.
Ja, bei mir im Kopf rotiert schon wieder, also das heißt, eine der nächsten Sendungen, da werde ich sicher mit dem österreichischen Fußballverband einmal ein Gespräch führen müssen, ob sie uns nicht wen schicken. Und das, was ich da heute gehört habe, wird da mit vorarbeitet werden. Jakob, Ralf, jetzt muss ich dich noch was fragen. Nur persönliches Interesse von mir. Es gibt im Fußball, also bei den Vereinen, also gibt es die Vereins- und die Firmenphilosophie bei den Vereinen und bei den Spieler und Fans gibt es also entweder du bist CR7 oder du bist Messi. Wer ist dir näher?
Ja, ich mag Messi um einiges mehr.
Sehr gute Antwort. Nichtsdestotrotz gratulieren wir, und das hat mich heute richtig schockiert oder gestern richtig schockiert, CR7 ist der erste Fußballmilliardär. Milliardär. Also da haut da schon ein paar Synapsen durcheinander, wenn man mit Fußballmilliardär werden kann.
Das ist eine Marke.
Ne? Ja, aber trotzdem, seid mir nicht böse. Aber das zeigt ja, wo da. Ja, und Jungprofis, ich frage gar nicht, was die so verdienen. Ja, da ist man vom Milliardär wahrscheinlich so weit weg wie Paris vom Booking ungefähr. Also, das da hat es mir schon wirklich alles zusammen. Ist dein Ziel, Fußballmillionär zu werden? Milliardär zu werden?
Nein, nicht wirklich.
Millionär?
Wäre cool, wenn es so ist, aber ist nicht wirklich mein Ziel.
Also mit Jungprofi-Vertrag wird sich das einmal sicher nicht ausgehen. Das heißt, deine nächsten Ziele, wo würdest du gern? Also, wenn wir zuerst von Zielen und Etappen geredet haben, sagen wir mal in 5 Jahren.
Ja, natürlich wäre es cool, in der Raiffeisen Arena zu sein und dort Profi zu sein.
Aber also, du hast ja gerade sehr viele Freunde im und um Studio gemacht und natürlich würden wir dich auch dort gerne sehen. Und ja, eigentlich habe ich jetzt schon wieder einen neuen Ansatz für eine Idee. Wir brauchen unbedingt den Fußballverband und wir brauchen...
Ralf Rangnick, aber wird es ja jetzt schwerer mit dem Roller, ist gut, dass er...
Ja, den
holen wir. Also
wenn der Herr Rangnick kommt, dann trage ich den da einer, sitzen da her und der Boxe bringt ihm was zum Trinken und zum Essen. Also der braucht sich überhaupt nicht bewegen, wenn der zusagen würde. Aber wie gesagt, ich werde jetzt einmal schauen, wer so beim ÖFB für diese Konzeptionierung vom Nachwuchs und von dem zuständig ist. Ja. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, vielleicht Youth League. Ist das bei den Trainern oder bei den Akademien? Ihr habt ja sowas Ähnliches, ihr spielt ja Akademien untereinander. Aber beim Eishockey gibt es diese, heißt die Youth League?
Bei uns gibt es, im Fußball gibt es
ja. Im Eishockey gibt es ja U20 und eine
U17. Genau, die U20 heißt Future League, glaube ich. Future League heißen die. Ist wurscht. Auf jeden Fall ist sowas, wir kennen das System, also du bist noch nicht so alt, aber wir kennen das nur, wie man U21 gespielt hat. Kennst du U21-Meisterschaft? Sagt er nichts mehr. Da haben die U21, also quasi die Amateurmannschaft, hat vor der Kampfmannschaft am Feld im Stadion ein Ligaspiel gehabt.
So wie es im Unterhaus ist, ne?
Ja, so wie es im Unterhaus ist. Ja. Also. War das cool, Jakob, wenn ihr jetzt sagt, okay, nächste Woche spielt das große Linzer Derby und wir spielen das Vorspiel.
Im gleichen Stadion? Ja. Wäre für uns cool, aber ich glaube für die Mannschaften danach nicht sehr cool.
Wieso? Weil sie ihren Rasen kaputt treibt.
Ja, genau.
Naja gut, das mit dem Loch, das hat die Nationalmannschaft verbockt. Also, der Costa Stadion kostet jetzt 80 Millionen. Da muss er da so ein Rasen zwei Spiele hintereinander vertragen, oder nicht?
Rasen, das ist Natur. Da kann man nicht viel machen.
Also du hast das Gefühl, ihr würdet jetzt den Rasen kaputt machen mit den Amateuren?
Ja, auf jeden Fall.
Weil wir mit so viel Intensität spielen bei den Amateuren.
Ja, das war meine nächste, Vermutung gewesen. Dass da so, also das geht sich nicht aus. Schade. Also wir reden ja oft und wir haben uns damals diese U21-Geschichten, also diese Meisterschaft, wo die Bundesliga-Vereine quasi, die Amateurvereine der Bundesligisten vorher selbe Mannschaft, die nachher dann gespielt hat, also wo ein LASK Rapid gespielt hat, haben vorher U21 LASK Rapid in Linzer Stadion gespielt. Und da hast du schon, und das war auch wieder ganz cool, weil du hast natürlich schon, meistens haben sie die meisten Leute, haben sie die zweite Halbzeit von den Amateuren haben sie sich noch angeschaut. Zwei Stunden vorher gehst nicht nur ganzes Spiel, aber die zweite Halbzeit haben, glaube ich, 70% der Zuschauer, die nachher im Stadion waren, haben sich schon die zweite Halbzeit angeschaut. Das heißt, die Amateure, also die U21 damals, hat sicher in Linz vor 5.000, 6.000 Zuschauern schon gespielt. Und da hat man natürlich schon einen Blick als Fan auf die gehabt, die da heranwachsen. Jetzt ist, sage ich mal, ein Amateurspiel auch im Basching ist von 5.000 und 6.000 weit weg, würde ich jetzt einmal sagen. Das sind also, ich schätze mal, die gleichen 70, 80 Leute.
Ah, 300, 400 haben wir schon.
Schon? Ja, aber wir auch, wenn wir da mal kommen. 300, 400.
Meist, aber Großteil Dauerkartenbesitzer. Also großes Kompliment und Lob an alle, die immer vorbeikommen. Bitte kommt es weiterhin.
Ja, machen wir gleich mal ein bisschen Werbung. Die Jungs sind wirklich gerade gut, voll gut drauf. Also Tabellenführer noch. Und Punkte gleich, glaube ich, oder?
Fritzberg.
Apropos, die Damen spielen, glaube ich, gerade. Die müssen jetzt Halbzeit sein, oder? Ah, bei den Damen steht jetzt noch 0-0. Also hopp auf, gehen wir, Ladies, haut der Wiener noch schnell eins rein. 0-0, Halbzeit, glaube ich, oder? Zweite Halbzeit gerade angefangen. Kurz vor der Halbzeit. Ja, da sind wir schon wieder bei diesen Karotten. Also ich finde so eine U21 oder so eine Youth League gar nicht so schlecht, wenn sie...
Ich glaube, ich bin ganz froh, dass die U21 tatsächlich nicht mehr gibt, weil es aus einem Grund, weil es eine weitere Akademie ist und die Jungs aus dem Setting gegen Gleichaltrige zu spielen nicht rauskommen. Ich glaube, dass für die Entwicklung der Jungs Erwachsenenfußball gegen Standene, gegen einen 30-Jährigen viel, viel gewinnbringender ist. Die Struktur dahinter, dass die Zuschauer vorbeikommen, ist natürlich überragend, die finde ich auch top. Ich glaube aber, dass dafür die U21-Liga nicht braucht, sondern dass es ganz gut ist, dass die Jungs dann wirklich im Erwachsenenbereich spielen. Youth League wäre aber für einen Verein überragend, nur dafür müsste man mit der U18 Meister werden und ja, ist möglich, aber die Chancen sind ja, niedriger, als dass der Wankip Matura schafft.
Es ist ja 100%ige Chance. Zumindest einmal Geografie, oder? Das darf überhaupt kein Problem sein. Ja, nur, dass ich meine Vorbereitung nicht jetzt umsonst gemacht habe. Ich habe noch ein paar spannende Zahlen nämlich rausgefunden. Und zwar der Österreicher-Topf. Voriges Jahr 6,1 Millionen Euro waren im Österreicher-Topf. Vier Vereine haben verzichtet. Genau die vier, wo wir zuerst aufgezählt haben, die sich vielleicht ein anderes Finanzierungsmodell überlegt haben, die sind ausgeschieden. Also die sind aus dem, haben verzichtet auf den Österreicher-Topf. Das heißt, aus den anderen acht Vereinen hat zum Beispiel der TSV Hartberg unglaubliche 1,2 Millionen gezogen. Das heißt, der muss fast zumindest Leute im Kader haben. Und jetzt kommt das Interessante. Dieser Österreicher-Topf, ja, hängt an den Spielern, die im Spieltagskader sind. Und leider nicht an den Spielminuten. Weil wenn man sich die Spielminuten nämlich anschaut, dann, die sind dann gar nicht mehr so viel. Also gesehen auf den einzelnen Spieler. Da hat der Hartberg natürlich jede Menge, ist weit vorne in, also die Österreicher Minuten inklusive vierfach U22, also das ist ja furchtbar komplizierte Geschichte. Aber da geht es nicht nach die Minuten, sondern nach die Leute im Kader. Da muss ich sagen, da sollte man vielleicht auch, und da sind wir wieder bei einer nächsten Sendung mit dem ÖFB, mit den Landesverbänden vielleicht, sollte man einmal reden, dass man das an die Minuten, an die Spielminuten koppelt.
Vorschlag. Bin ich bei dir.
Wie gesagt.
Nur man muss ja da wieder in Relation stellen, du hast gesagt 1,2 Millionen, glaube ich.
1,2 Millionen hat
es. Wenn man sich dann dagegen an Transferlös beim Keber Sissé vor Augen ruft, weiß man schon circa, welches Modell wirtschaftlich den größeren Ertrag bringt. Und ich glaube, dass, wenn wir geredet haben über die vier Vereine, die eben dieses Wirtschaftsmodell ausgesucht haben, ich glaube, dass in Österreich, selbst in der Bundesliga, der Scouting-Prozess noch nicht so wirklich ausgereift ist wie in Deutschland drüben. Und ich glaube, dass man das da anhand von der Vereine ganz, ganz gut sieht, dass der LASK, Rapid, Sturm und Salzburg da einfach ja ein wesentlich besseres Setup schon hat, was das internationale Scouting betrifft. Und bei Vereinen wie GRK etc., da habe ich gerade gestern mit dem ehemaligen Sportdirektor Didi Elsneck noch gesprochen, der alles selbst übernommen hat dort. Das heißt, da braucht es halt schon Manpower und einfach auch Ressourcen.
Ja, wie gesagt, ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie funktionieren, dass es bessere Modelle geben würde. Und da muss man sich eben Gedanken machen, dass man einfach auch die Spielminuten jetzt nicht sagt, okay, da mal 5 und dort mal 10 und dort mal 13. Weil, ganz ehrlich, Jakob, wenn du 10 Minuten vor Schluss reinkommst, was ist dann das Ziel?
Aufzufallen, dass der Trainer ja, das Beste zu geben und aufzufallen, wenn es geht.
Ja, ist halt schwierig in 10 Minuten, oder?
Ja, aber.
Man kann in 7 Minuten 3 Tore schießen, oder wie war das? Da kann man ja in 10 Minuten auffallen.
Also,
in,
ja, 7 Minuten 3 Tore, das geht, ja. Ich würde halt sagen, also um richtig reinzukommen, glaube ich, ich habe nie besonders gut Fußball gespielt und auch ganz, ja, aber du wärst Fußballer, in 7 Minuten siehst du 3 Kugeln.
Ich habe generell, glaube ich, in meiner Karriere keine 10 Tore geschossen, von dem her wäre es in 7 Minuten unmöglich, aber es ist schon schwierig, ja, vor allem als Einwechselspieler dann den Rhythmus aufzunehmen. Okay. Dauert schon, oder braucht schon mehr Minuten, außer man hat das Werkzeug, das in dem Fall einfach gebraucht wird, dann kann man schon auffallen, sei es Schnelligkeit oder Körpergröße. Aber sonst wird es schwierig.
Ja, wie gesagt, man sollte sich vielleicht bei einer der nächsten Sendungen an Norweger zum Beispiel kommen lassen. Norwegen ist uns in sportlichen Dingen, die sind, glaube ich, nicht einmal, weiß ich nicht, wie viele Einwohner, Norwegen hat weniger als Österreich, glaube ich, aber sind uns in sportlichen Belangen, also in fast allen sportlichen Belangen, mit dem Output.
Die gehen in der Ausbildung eigentlich einen ganz anderen Weg, als die meisten Sportarten in Österreich gehen. Der ist wesentlich, eine wesentlich breitere Ausbildung bis 14, also wirklich polysportiv, auch von den Umfängen her relativ verträglich. Also in Österreich oder in vielen Ländern gibt es Sportarten, wo bereits zwischen 10 und 14 in extrem hohen Umfängen trainiert wird. Das machen die Norweger im Prinzip nicht. Es gibt da einen ziemlich guten Austausch zwischen den Sportarten, was in vielen anderen Ländern eher erst beginnt, zwischen den Sportarten, was in vielen anderen Ländern erst beginnt oder nicht da ist. Ja, und das ist der norwegische Weg, über den ja zurzeit viel
gesprochen wird.
Einerseits gesprochen wird, viel geschaut wird, wie das wirklich funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass die Norweger in sehr vielen Weltsportarten auch Weltklasse-Sportler haben.
Mhm. Ja, vielleicht sollte man sich da mal ein bisschen erkundigen. So, wir haben den Weg zum Profi jetzt durchgezeichnet in allen möglichen Varianten. Jakob raucht auch der Schell mehr wie vom Geografielerner, oder?
Ja, langsam schon.
Gell? Ja, ich glaube, es reicht jetzt dann. Nach der Pause werden wir noch ein Suda-Thema haben, und zwar hat sich ja beim LASK jetzt einiges verändert, grundlegend verändert, und was sich damit noch verändern wird oder so, weiß ich nicht, ob ihr noch mitsudern wollt, dann könnt ihr gerne im Studio bleiben. Also wir machen nachher noch eine kleine, ich will nicht sagen Tombola, weil der ursprüngliche Plan war folgender. Wir schmeißen in einen Topf, jeder draußen vom rundum Studium von die 20 Leute schmeißt einen Tipp ein, wie er neuer Trainer wird. Und dann ziehen wir denjenigen und der kriegt dann irgendeinen Preis und dann reden wir über die. Jetzt hat uns der LASK natürlich, ist uns zuvor gekommen, hat einen neuen Trainer verpflichtet, der hoffentlich nicht für die Würste ist. Und jetzt werden wir das anders machen. Nach der Pause, große Ankündigung mit Trommelwirbeln und so, machen wir sowas Ähnliches. Also draußen im Studio oder rund ums Studium haben die Leute einfach was draufschreiben können auf eine Karte, was das Erste war, was sie sich gedacht haben, wie der UEF oder irgendwer verkündet hat, Didi Kübauer kommt zurück zum LASK. Und das werden wir jetzt dann ziehen und vorlesen, und dann werden wir uns ein bisschen sudern über die Geschichten, was so in letzter Zeit passiert hat. Vorher aber noch eine Musikpause, eine kurze, und eins meiner Lieblingslieder, Grandmaster Flash, The Message. Ja, unglaublich, was da passiert wegen so einer Sendung. Der Herr Sebastian Wimmer hat sich gerade bei mir gemeldet. Sebastian Wimmer horcht offenbar zu. Philipp, Sebastian Wimmer sagt dir ja was, oder?
Sag mal was, ja. Klar, natürlich.
Möchtest du vielleicht was ausrichten?
Liebe Grüße einmal in erster Linie.
Und er lässt fragen, wer die Dame ist. Er dürfte nicht von Anfang an zugehört haben, weil da haben wir die gut vorgestellt. Barbara, Sebastian Wimmer, wie würdest du ihm Sebastian beschreiben, wer du bist?
Wer bin ich? Barbara Schiefermeier. Ich bin im Borg Linz als Lehrerin tätig und die Ausbildungskoordinatorin. Das heißt, ich bin die Schnittstelle zwischen Schule und Sport im Bereich Leistungssport, wo wir eben eigene Klassen haben.
Sehr gut. So, Basti, ich glaube, wir haben deine Fragen alle beantwortet. Und wärst du in der Sendung, wie wir das eigentlich ausgemacht hätten, dann hättest du das gleich direkt klären können. Aber ich hoffe, dass du in einer der nächsten Sendungen einmal bei uns vorbeischaust. Ja, eine Überraschung hat es gegeben diese Woche für nicht nur mich, sondern auch für ganz andere, für die ganzen anderen Fans, eine sehr große Überraschung. Und ich habe jetzt da draußen vor dem Studio haben wir Zetteln verteilt und jeder hat draufschreiben können, ein bisschen was ihm so eingefallen ist. Und bei mir im Studio sitzt jetzt der Pascal. Pascal ist von Schwarz-Weiß-Granit. Möchtest du deine Fanclub-Kollegen einmal kurz grüßen und sagen, dass das voll langweilig ist da?
Ja, herzliches Hallo an meine Kollegen von Schwarz-Weiß-Granit. Ist eine super Veranstaltung da, auch sehr amüsant mit den anderen Gästen. Ja, ich bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Schwarz-Weiß-Granit, das klingt nach Mühlviertel.
Das ist richtig, also uns gibt es erst seit 2023 und ja, die meisten unserer Mitglieder sind aus dem Bezirk Rohrbach, also oberes Mühlviertel.
Ah, da kennt sich Philipp nicht kennen, weil der hat sich nicht über Donau und auch nicht auf in den Norden traut. Das war unteres Mühlviertel. Ja, okay. Ja, und du hast uns auf den Zettel draufgeschrieben, wo hast du das überhaupt erfahren oder wie hast du erfahren, dass der Didi Trainer wird bei uns?
Also ich war gerade mit dem Auto am Weg in die Arbeit und habe auf einmal gemerkt, in der Hosentasche mein Handy geht über. Ich habe mir gedacht, was tut sie da? Und wie ich dann aus dem Auto aussteige, lese ich eben, Didi Kübauer wird LASK-Trainer. Und ja, der erste Gedanke war eigentlich, das kannst du nicht erfinden. Das ist okay. Aber es hat mich trotzdem sehr gefreut, dass wir da einen Trainer wieder haben mit richtig viel Bundesliga-Erfahrung und der sehr erfolgreich jetzt war die letzten Jahre. So. Hat mich gefreut.
Ja, ich habe mir das jetzt einmal der nächste Ziel. Draußen vor dem Studio sind ja ein paar Leute, dann mit dem Baxi ein wenig grillen und ein wenig schön und billig killen, oder wie heißt das, grün, schön, billig killen. Und da schaue ich dann, das Erste, was er sich gedacht hat, ist WTF. Jakob, du weißt, was WTF heißt. Ich darf es nicht sagen, aber es ist eine Jugendsprache, oder? WTF.
Ja, aber wir verwenden es jetzt auch nicht wirklich.
Also du darfst das... Jetzt wollte ich das delegieren, dass du das sagst. What the fuck heißt das? Und dann schreibt er noch drunter Juhu. Aber einen Namen hat er keinen draufgeschrieben. Also es dürfte auch ein erfreuter Fan sein. Also der Nächste schreibt da. Zuerst habe ich einmal gelacht, ja. Und dann hat er sich gefragt, in welchem substanziellen Zustand diese Entscheidung getroffen wurde, was immer das auch heißt. Er hat aber auch Gott sei Dank keinen Namen draufgeschrieben. Gut, aber ja, was geil, einfach geil, juhu, also die große Menge. Der hat gesagt, im Kalender geschaut, ob der 1. April ist und dann ist auch dieses berühmte WTF, das dürfte sehr gängig sein, das ist fast so wie das SCAB, das gibt es auch in ganz Europa, hängt das überall rundum. Keiner weiß, was das heißt. Ja, und Barbara, du hast ganz was anderes geschrieben. Wie war deine erste Reaktion auf die...
Wie war meine erste Reaktion? Ja. Ich habe es von Pascal erfahren im Gespräch und ich habe gelacht.
Also, das dürfte ein sehr verbreitetes Phänomen bei dieser Bestellung, Trainerbestellung sein, dass man gelacht hat. Jetzt ist aber der Didi Kübauer Trainer des Jahres her geworden. Also ist ja kein Lärcherl. So, und jetzt haben wir zuerst über die Trainer geredet, die immer gewinnen wollen und gewinnen wollen und gewinnen wollen. Und Philipp, jetzt ist er momentan mit WRC Zweiter und geht zum Vorletzten. Kannst du dir irgendwie vorstellen, was ein Trainer dazu bewegt oder ihm dazu bewegt hat?
Ich glaube, dass der Didi eine Person ist, die sehr von intrinsischer Motivation getrieben ist. Und ich glaube, dass er nach dem Abgang damals für sich selber noch nicht ganz fertig war mit der Sache. Und ich glaube, dass er schon noch einiges erreichen will und sich zutraut, mit dem Club erreichen zu können. Er ist ein positiv verrückt getriebener Mensch. Ist ein Trainer, der eine Truppen, glaube ich, unglaublich im Griff hat und abholt. Der ein Grader ist. Der vielleicht ja einmal bei der Mannschaft dazwischen fährt, aber der von allen bis aufs Letzte respektiert wird. Von dem her bin ich mir sicher, dass das die ideale Entscheidung ist, der uns jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur bringt.
Jakob, hast du schon mal irgendwas mit dem Kübauer oder mit irgendwem geredet, der mit dem Kübauer was zum Dank gehabt hat?
Ich habe mit Gabriel Zehngast kurz darüber geredet, dass der das Debüt unter ihm gemacht hat.
Okay.
Und sonst habe ich nichts gehört, nur dass
er sehr erfolgreich war. War der auch sehr belustigt oder hat er gesagt, yes?
Eigentlich keine Reaktion, wirklich.
Gar nichts.
Nur gesagt, dass halt er der Trainer ist.
Ja. Jetzt hast du jetzt in deiner Karriere auch schon den einen oder anderen Trainer erlebt. Hast du das Gefühl, dass man als Fußballspieler schon bei gewissen Trainer oder zur richtigen Zeit den richtigen Trainer haben muss, dass was weitergeht?
Ja, das denke ich schon. Dass halt Fußball sehr viel mit Momentum zu tun hat. Und wenn ein Trainer auf dich setzt, dann tust du halt viel leichter.
Und du musst da viel Glück, glaube ich, braucht man bei so einer Karriere, oder?
Ja, sehr viel.
Viel Arbeit, viel Glück. Ja. Jetzt hat natürlich, also meine erste Reaktion, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch zuerst einmal das sehr belustigt und belächelt. Man dachte, wie geht das jetzt zusammen? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir da nachgedacht. Schaut ja nie, wenn man sich hinsetzt und ein wenig nachgedacht. Und dann ist mir klar geworden, das kann es noch nicht gewesen sein. Also das ist nicht die, das ist nur der Anfang einer Veränderungsgeschichte, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Was sagt Schwarz-Weiß Granit zu der Sache? Ist das jetzt nur der Trainerwechsel und zack, und jetzt da mal wieder weiter, wie es immer war?
Ich glaube, dass das jetzt schon an der ganzen Stimmung in der Mannschaft nur mal was ändern kann. Mhm. Also es waren sicher die letzten 5 Minuten gegen Hartberg schon ganz entscheidend, die mental sicher irrsinnig viel bewirken können, auch wenn sie das Spiel vorher nicht ändern können, aber trotzdem, ich glaube, dass dadurch jetzt nur mehr und auch durch die Tage Zeit jetzt in der Länderspielpause durchaus möglich ist, dass jetzt die Trendwende geschafft wird mit einem Trainer, der sowohl die Liga kennt, als auch den Verein doch nur ein bisschen kennt. Mhm. Auch wenn ich jetzt, glaube ich, gelesen habe, dass nur mehr 3 Spieler da sind, seit er damals gegangen ist. Aber ich denke schon, dass da was möglich ist. Zumindest einmal das obere Playoff noch.
Also Euphorie im oberen Müllviertel.
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke schon, dass viele von uns das als sehr positiv betrachten werden.
Ja, wie gesagt, grundsätzlich ja, schauen wir uns die Sache mal an. Barbara, da war jetzt eine ganz spannende Aussage dabei. Er ist mit dem LASK noch nicht fertig. Kannst du die philosophisch interpretieren ein bisschen? Was könnte das heißen, er ist mit dem LASK noch nicht ganz fertig? Und er ist intrinsisch motiviert.
Grundsätzlich kann es viel heißen, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass jemand, der einen Vertrag beim LASK unterschreibt, einen Plan hat und in weiterer Folge davon ausgeht, dass er diesen Plan dort auch umsetzen kann.
Okay. Aber das, wo ich hin will, ist noch nicht. Entweder du weichst mal geschickt aus oder wir sind noch nicht ganz zu tief. Er ist mit dem LASK noch nicht fertig, heißt ja, er will noch irgendwas beweisen. Kann diese Motivation zum LASK zurückzukehren mit dem zu tun haben, dass er vielleicht noch irgendwem irgendwas beweisen muss?
Das müsste man den Herrn Kühlbauer fragen, das kann ja ich nicht für ihn beantworten.
Würde ich ja gern. Also grundsätzlich hätte ich ja nichts dagegen. Also ich darf sagen, okay, die kommen, wir sitzen uns in einer Sendung einmal zusammen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Jetzt können wir jetzt quasi nur ein bisschen spekulieren.
Wenn der Philipp spekuliert, dass er nicht fertig ist mit dem LASK, dann muss er das fertig spekulieren. Das kann ja nicht ich machen.
Nein, das mache ich. Das spekuliere ich fertig. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Abgang, der damals ja, ich will nicht sagen, nicht ganz sauber, aber da hat er vielleicht auch einen Plan gehabt und der Plan ist noch nicht fertig gewesen. Das heißt, wie auch immer der Plan ausschaut, und jetzt hat er die Gelegenheit dazu gekriegt, dass er vielleicht diesen Plan nochmal umsetzt. Jo. Dominik, sage ich. Philipp, ist das das Nonplusultra jetzt? Wird sich jetzt alles schlagartig ändern?
Ich glaube, so ein Trainerwechsel kann schon einen richtig neuen Impuls bringen. Ich glaube, dass die Mannschaft fußballerisch schon über Qualität verfügt, aber in gewisser Weise vielleicht schwierig zu führen ist oder war. Das ist der Didi sicher die richtige Person. Ich bin mir sicher, dass sich da keiner der Jungs nur in irgendeiner Art und Weise über die Stränge schlagen traut. Von dem her bin ich mir sicher, dass, wenn vielleicht jetzt nicht gleich in den ersten 2-3 Wochen, aber in der näheren Zukunft eine positive Entwicklung kommen wird.
Was ist dir lieber, Jakob? Ein strenger Trainer? Oder einer, der ist ein bisschen gemütlicher?
Ich denke, das Mittelmaß ist es. Einer, der da eine Richtung vorgibt und einen Rahmen macht, aber dass du auch ein bisschen Freiheit hast und selber zaubern kannst.
Schön, ein schönes Bild. Ja, wir wünschen natürlich, und das ist da draußen auch ein Grundtenor, wir schauen uns das einmal an. Wir sind jetzt einmal freudig überrascht. Es hätte schlimmer kommen können, wobei wir jetzt keine Namen nennen, was euch schlimmer hätte werden können. Ich kann nur sagen, mein Favorit ist nicht dabei, also war nicht einmal in irgendeiner Auswahl, weil es hat ja gar keine Auswahl gegeben, es ist ja gar nicht diskutiert worden, es ist einfach verlautbart worden. Also die ganze Bestellung lässt darauf hoffen, nein, nicht hoffen, lässt darauf schließen, dass das noch lange nicht alles war, was da noch daherkommt. Also da bin ich mir ganz sicher, dass noch einige Veränderungen auf uns zukommen. Ich glaube, soweit können wir das Thema abschließen. Man kann jetzt nur, wir könnten nur spekulieren, was geht sich her noch aus. Schwarz-Weiß Granit sagt, das obere Playoff sollte sich noch ausgehen. Barbara, was ist möglich mit einem Didier Kübauer als Trainer?
Nachdem ich jetzt wirklich kein Fußballfan bin, muss ich leider sagen, es ist mir ziemlich egal.
Ist auch ein Statement. Ja. Dir kann es nicht egal sein?
Nein, ich sage Cup-Sieg, oberes Playoff, Millionentransfer und 2 Eigenbauspieler bei den Profis.
Ah, so, und jetzt, das waren jetzt 4 Sachen.
Ja, also, das sind alles meine Erwartungen.
Warte mal, wir schreiben jetzt die 4 Sachen, schreibe ich immer auf.
Ja, gerne.
Und ich werde dich daran erinnern, irgendwann einmal am Ende der Saison
sitzen wir. Was nicht passiert, so eine Grillerei für Studio.
Ja, das wollte man hören. Da draußen, wir haben gehört. Es ist zeitverzögert, nämlich auf der Terrasse, da wird es gleich einen Mordsaufschrei geben. Also, nur mal. Wir schreiben die 4 Sachen, was du prophezeit, der Cup-Sieg.
Cup-Sieg.
Das obere Playoff.
Oberes Playoff.
Millionentransfer, aber Abgang. Also nicht Zugang, sondern.
Also Millionen. Ja, gut, sie seht es halt aber nicht.
Nein, der Geber ist schon durch.
Können wir das Millionentransfer 1 plus? Oder?
1 plus, ja.
Okay.
Und 2 Eigenbauspieler.
2 Eigenbauspieler. Ja, wie viel bei den Profis heißt.
Mit Einsätzen bei den Profis.
Okay.
Und die noch keine Einsätze gehabt haben bisher.
Genau.
Oh. Ja,
das schaffen wir. Ja.
Danke, Barbara, das
große war eine
wichtige Ergänzung.
Also Armin Heider gilt nicht mehr.
Armin zählt nicht mehr, ne?
Okay, und Wetteinsatz ist quasi eine Grillerei?
Genau.
Also wenn nicht alle 4 eintreten, oder?
Genau. Nein, alle müssen eintreten. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin ein super Griller, nämlich bei uns beim LASK Nachwuchs. Den nehme ich mit und mein Grillmaster vom LASK Nachwuchs
nehme ich auch mit. Nur Moment, da muss ich einen auf Sacramento machen. Das geht jetzt nicht. Weil ich habe meinen eigenen Griller. Okay. Und wenn du meinen Griller raushaust, dann gehe ich auch. Und dann, wenn ich gehe, gibt es keine Sendung.
Dann nehme ich nur das Fleisch, das Essen, Getränke und den Grillmaster
mit. Wir können sagen, okay, nimm deinen Griller mit. Und die zwei, wenn sie sich super verstehen, was mit dem Baxi ganz leicht ist, dass man sie super versteht, dann haben wir 2 Griller und dann laden wir ganz viele Leute dazu ein. Also machen wir Sommerfest, weil dann ist die Saison vorbei, Sommerfest.
Perfekt, ja.
2 Griller und laden wir alle möglichen Leute ein. Jakob, kommst du auch?
Ja, natürlich.
Nimmst du die ganze WG mit und dann machen wir eine Grillerei.
Aber ich glaube auch daran, dass die 4 Sachen passieren. Also glaube ich nicht, dass die Grillerei von ihm finanziert wird.
Ja, und wie gesagt, also es liegt eh da. Also.
Einer davon ist ja der Jakob von den Eigenbauspielern.
Ah, das soll ich da nur ergänzen jetzt, oder was? Nein, also ich möchte jetzt, also wenn 3 von 4, nein, so machen wir Hälfte. Wenn 2 von den Sachen eintreten,
dann haben wir die Griller.
Genau, passt. Machen wir es so.
Ja.
Dann haben wir jeder seinen Griller. Jeder sein Zeug mit und dann machen wir eine Riesenparty und dann machen wir.
So machen wir es.
Genau, so tun wir. Das ist so arbeiten wir legendär näher. Ja, wir tun jetzt da nicht.
Wenn eins von den ersten 2 tritt, oberes Playoff oder was haben wir gesagt? Cup-Sieg steht vor Schwarz-Weiß-Granit der 50er Fassel.
Ja,
also ich muss die Sendung nachhören, weil das kann ich gar nicht alles aufschreiben, was wir da alles ausmachen. Ja, und jetzt, glaube ich, jetzt können wir das Thema abschließen, weil besser kann es nicht mehr werden. Ein 50er-Fassel, eine Grillerei und eine gescheite Party, eine Sommerparty. Das heißt, wir müssen mindestens bis Sommer jetzt weiter da mit den Sendungen und dann machen wir eine gescheite Party, wo Haufen Amateurspieler und dann ja Profis, wenn es eintritt.
Die 2 Profis nehmen wir mit.
Dann. Die 2 Profis, die dann... Ich muss das nachhören, ich kann das alles nicht mitschreiben. Ja, wir sind also mit dem Thema jetzt soweit fertig. Es war überhaupt keine Suderei heute, so richtig. Wir haben gar nicht gesudert, das war alles positiv. Und weil alles so positiv war und weil rund ums Studium, Studio kann ich ja sagen, ich habe die Grundstimmung unter den Fans, habe ich versucht, eine Grundstimmung einzufangen und habe zur Auswahl 2 Lieder für den Abschluss dieses Blogs ausgesucht. Das eine ist Sing Halleluja und das andere ist weniger freundlich, also das ist eher so ein negatives Lied und es haben sich fast alle für Sing Halleluja, also für diese positive Grundstimmung, die jetzt beim LASK wieder herrscht, entschieden. Und das spielen wir jetzt. Und dann gibt es zum Schluss noch Verlautbarungen wie in der Kirche. Und dann sind wir fertig für heute wieder. Danke. So, die heißen Diskussionen im Studio muss ich jetzt leider unterbrechen. Wir haben die Verlautbarungen. Es ist wie in der Kirche und der untere Müllviertler kennt es aus der Kirche. Am Schluss kommt jetzt die Verlautbarungen. Wir gratulieren den Vikings zum 30-jährigen Fanclub-Jubiläum und die haben morgen eine große Party. Und wir wünschen Ihnen dazu alles, alles erdenklich Gute und viel Spaß und viel Stimmung und viel Kollegen zum Quatschen und auch viel zum Sudern. Ja, einer hat heute auch Geburtstag, den ich meistens mit seinem Vater verwechsle, aber heute sicher nicht. Christian Waldhörer, der auch schon oft bei uns in der Sendung war, dem wünsche ich heute alles Gute zum Geburtstag. Der hat genau heute Geburtstag. Und sonst gibt es nur Sonntag die Amateure anzukündigen. Sonntag werden unsere Amateure sehr intensiv wieder den Rasen zerpflügen, wie der Philipp gesagt hat. Also ihr werdet den Rasen schon gescheit umackern. Aber aufpassen, das ist eine Verbandsanlage, im Basching spielen sie. Okay, nicht auf der Verbandsanlage, im Basching. Mit Zuschauer. Also. Alle Mann nach Basching, wieder mal, also quasi ist ja schon fast ein nostalgisches Spiel in Basching und sich die Amateure am Sonntag um 15 Uhr anschauen. Und dann kann man schauen, ob sich der Jakob in 7 Minuten so präsentiert, dass das eintritt, dass er dann beim Ende der Saison zu den Profis aufkommt. Mittlerweile haben die Damen 1:0, führen die Damen 1:0 bei der Vienna. 67. Minute, die Frau Svipkova hat das 1:0 geschossen und was ich auch noch sagen muss, müssen tun wir gar nichts bei uns, aber was ich noch sagen möchte, ist, dass am 14. November ab 16 Uhr der Bundstand von seit 1908 stattfindet. In Cantina, Pestalozzi Straße, bla bla, übliche, same time, same station, es gibt Heferletischen wie der Fotokalender, es gibt der Tombola und der Hauptpreis dieser Tombola, den kann ich stolz verkünden. Der Hauptpreis dieser Tombola ist ein Co-Moderatorenplatz bei Legendär und Er. Also ich habe gehört, einer oder zwei haben schon einen Euro geboten, aber vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Also es wird eine Versteigerung dort geben oder Verlosung geben, wo halt ein Co-Moderatorenplatz mit einem beheizten Sitz, mit einem Koteletterl vom Boxi, mit einem oder anderem Kaltgetränk, mit damit verbunden ist. Schaut also, dass dort möglichst viel Lose kauft und möglichst viel Geld zusammenkommt für ASK Karitativ, eine Faninitiative und der Reinerlös geht an eine soziale Einrichtung. Ich dir nur sagen. Also die Jungs sind wirklich super drauf und es ist eine gute Sache und geht hier und 14. November 16 Uhr. Soweit haben wir alles gesagt. Jakob, gibt es von dir noch irgendwas, was du noch loswerden willst?
Gar nichts mehr.
Hat es passt für dich?
Alles top.
Du gehst jetzt wieder in deine WG und machst ein bisschen Werbung für uns, dass bald wieder mal einer von der WG zu uns kommt. Jo.
Ich möchte in erster Linie mal danke für die Einladung sagen, aber auch ganz, ganz wichtig, ein großes Dankeschön und Lob an die Fanszene. Ich persönlich als Nachwuchsleiter kann Ihnen euch eins mitgeben. Die größten Top-Talente des LASK-Nachwuchs werden durch euch emotionalisiert und an den Verein gebunden. Und ich weiß von den Jungs, die ganz, ganz stolz immer zu mir kommen, wenn richtig Rambazamba auf der Tribüne ist und sagen, hey Phil, das ist richtig geil, das ist einzigartig für den Verein, wo wir spielen.
Ja, das freut uns sehr und wir wollen auch diese Fanszene ins rechte Licht rücken und schauen, die sind wirklich gute Jungs dabei. Also gibt's nichts. Barbara!
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Was bleibt mir zu sagen? So wie wir es bisher bei uns in der Schule in Borglinz gehalten haben, so werden wir es auch in Zukunft halten. Wir werden schauen, dass wir jugendlichen Leistungssportlern die Möglichkeit bieten, ihre duale Ausbildung zu absolvieren, im Sport sich weiterzuentwickeln und möglichst Top-Leistungen zu erreichen und bei uns in der Schule mit der Matura dann abzuschließen.
Ein sehr hohes Ziel auch für die jungen Nachwuchskicker. Ja, Schwarz-Weiß-Granit.
Ja, ich sage ebenfalls danke für die Einladung zu dieser tollen Veranstaltung. Ich hoffe, du kannst dich noch motivieren und machst noch viele weitere Folgen. Ist wirklich eine super Geschichte.
Ja, zwei, drei. Bis im Sommer muss ich jetzt durchhalten. Weil bis im Sommer muss ich auf jeden Fall durchhalten.
Und wünsche mir natürlich, dass wir jetzt einen positiven Trend haben, eine Trendwende schaffen und dass man das gleich am 19. gegen Rapid sehen wird.
Ja, wunderbar, 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 würde ich sagen. Danke an meine Studiogäste. Es war wie immer legendär, würde ich fast sagen. Also sensationell. Und ich liebe diese Gespräche und ich bin ganz ehrlich nach jeder Sendung so gehypt, weil ich einfach so nette Leute kennenlernen und auch kennenlernen darf und auch so interessante Gespräche führe. Ja, mir bleibt nur eins, mich zu bedanken, auch bei meinem Studio-Team, ja, bei meinem Griller, bei den Leuten, die uns draußen für die gute Stimmung sorgen, wie die Fanszene bei den Spielen, beim David für die Technik. Wie man gesehen hat, das geht auch ohne Pannen, wenn es wer anders macht wie. Und zum Schluss gibt es noch unseren Samsara-Mix, unser legendär selbst gekreiertes, zusammengemixtes Lied. Und danke und gute Nacht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.